Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Bei manchen Leitlinien kommt man mit dem Podcast kaum hinterher und dazu gehört definitiv die Colitis ulcerosa. Trotz Wechsel in der Koordination an dieser Stelle ganz herzliche Grüße an Axel Dieknas, der weiß schon, worum es geht. Die aktuelle Fassung wurde von einem neuen Team, nämlich Irina Blumstein und, also neuen und alten Team, Irina Blumstein ist neu dazugekommen, Thorsten Kuratzik hält die Stange. Ist die Leitlinie eigentlich im Rekordzeit erneut auf S3-Niveau aktualisiert worden? Und ich freue mich sehr, dass mein Gast heute eben Thorsten Kuratzik ist, der uns so ein bisschen über die neuesten Neuerungen der Leitlinie berichten wird. Mein Name ist Petra Lünen. Herzlich willkommen, Thorsten.
Ja, freut mich, dass ich dabei sein kann. Vielleicht gleich kurz als Ergänzung. Im Grunde haben wir das im Viererteam gemacht, also neben Irina Blumstein. Waren auch Elisabeth Schneu aus Augsburg und eben Axel Dieknas aus Frankfurt auch noch ganz aktiv mit dabei, diese Leitlinie zu erstellen. Und natürlich die ganzen anderen Autorinnen und Autoren.
Ja, absolut. Das ist immer so das Formale und das Inhaltliche, was man trennen muss. Inhaltlich ist die alte Power voll dabei, aber natürlich gibt es dann strukturell immer so einen Auftrag an die Hauptverantwortlichen und das waren dann in diesem Fall Irina und du.
Genau.
Ja, ich freue mich sehr. Unser erster Podcast zusammen ist lange überfällig. Vielleicht sagst du doch noch mal zwei Worte zu dir, Thorsten. Man kennt dich zwar schon aus Folge 120, Darmsonographie mit Heiner Wedemeyer, aber vielleicht sagst du noch mal zwei Worte für unsere Hörerinnen und Hörer, warum gerade du der CD-Spezialist bist, den wir heute eingeladen haben.
Sehr gerne. Also ich bin Gastroenterologe, bin seit 17 Jahren hier im Klinikum Lüneburg tätig und beschäftige mich aber mit den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen so gefühlt seit 25, 30 Jahren. Eigentlich basiswissenschaftlich in ganz früher Stunde schon tätig in dem Bereich und klinisch seit, wie gesagt, 25 Jahren. Habe viele Leitlinien begleitet in den letzten 15 Jahren. 20 Jahren sowohl deutsche Leitlinien als auch europäische Leitlinien, viel im Bereich der ECHO aktiv gewesen, die GALCOM da geleitet und Leitlinien aus europäischer Sicht, eine Great Leitlinien, auch aus methodologisch anderer Sicht eben auch nochmal angeschaut. Also ich bin da schon eigentlich lange in dem Bereich aktiv und betreue hier eine große Ambulanz mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zusammen mit Professor Maser hier in Lüneburg und fühle mich deswegen diesem Bereich und dem Thema eben auch sehr verbunden.
Ja, absolut. Ich kenne dich gar nicht anders. Mein Job ist ja immer anders als Heiner Wedemeyer, der ja immer ganz in die Tiefe geht, der gastroenterologischen Inhalte. Ist mein Job ja, ich habe ja eher so den Blick von außen, bin ja selber nicht so in der Klinik tätig, habe eigentlich ja auch einen chirurgischen Background. Also mein Job ist eigentlich immer so ein bisschen die praxisnahe Grundlagenebene anzustoßen und deswegen auch heute Thema neue Leitlinie, gerade publiziert. Ist schon ein paar Monate her, aber ist immer noch sehr, sehr aktuell. Ich würde gern anfangen so mit dem Bereich, also was hat sich geändert, ist so ein bisschen im Fokus bei uns heute. Ich würde gerne anfangen mit dem Bereich Diagnostik Monitoring. Ihr habt eine neue Empfehlung rausgegeben zum Thema histologische Heilung als Parameter für Therapieerfolg. Wir haben ja damit in der Nutzenbewertung immer viel zu tun. Was sind denn die relevanten Endpunkte? Die klinische Remission, wie geht's dem Patienten? Die Mukosaheilung, die ja immer so ein bisschen in Zweifel gezogen wird, zumindest von den Methodikern, die Studienanalysen, jetzt bringt ihr die histologische Heilung als langfristiges Ziel mit ins Spiel, ist ja letztendlich auch ein sekundärer Endpunkt. Was ist das? Ist das jetzt ein Paradigmenwechsel? Ist das jetzt wirklich das wichtigste Ziel? Und wie praktikabel, vielleicht gleich die zweite Frage hinterher, wie praktikabel ist das im klinischen Alltag, das zu überprüfen?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Und worum es uns geht eigentlich bei der Diagnostik oder beim Monitoring chronisch entzündlicher Darmerkrankungen und speziell bei der Colitis ulcerosa ist, dass wir natürlich pragmatisch sind, aber dass wir eben objektive Kriterien überprüfen. Dass wir nicht nur die Patienten fragen, eben geht's euch besser unter der neuen Therapie oder meldet euch, wenn es euch wieder schlechter geht, sondern dass wir wirklich anhand objektiver Parameter den Therapieerfolg überprüfen. Und am Ende des Tages ist es gar nicht so entscheidend, ob man das zum Beispiel mit Darmsonographie und Calprotectin macht, was ja auch objektive Parameter sind oder Surrogatparameter, die zeigen, ob der Darm besser wird. Darmsonographie, die wir unbedingt da auch als Parameter mit reingenommen haben, spielt gerade bei den höher aktiven Colitiden da eine Rolle. Oder ob man eben endoskopiert. Das ist natürlich der Goldstandard, die Endoskopie und dann noch die histologische Heilung. Wir wissen seit vielen Jahren aus vielen Studien, dass die Patienten, die eine histologische Heilung erfahren, tatsächlich auch langfristig das beste Outcome haben. Das ist eindeutig so. Und trotzdem wissen wir natürlich, es ist nicht immer praktikabel und wird vor allem nicht immer praktiziert. Die Patienten nach 3 Monaten oder nach 6 Monaten oder nach spätestens 9 Monaten nochmal einzubestellen und eine Rektosigmoidoskopie und dann eben eine PE auch zu gewinnen, die histologische Sicherung und den Erfolg auch zu dokumentieren. Das wird häufig nicht durchgeführt, aber dann sollte man eben mindestens Darmsonographie und fäkales Kalprotektin messen als objektive Parameter, um zu sehen, dass man auch anhand klar definierter Parameter eben sagen kann, die Situation im Darm hat sich tatsächlich verbessert. Aber ob das eine oder das andere, spielt am Ende des Tages gar nicht so eine ganz große Rolle.
Aber würdest du denn bei dem Parameter histologische Heilung, du machst nach 6 Monaten eine Koloskopie, kriegst nochmal Biopsien, siehst eben, die Heilung ist noch nicht so transmural wirklich da. Würdest du dann auch eine Therapieanpassung dann schon machen, wenn diese histologische Heilung ausbleibt? Oder ist das eher noch sozusagen auf dem Datensammelniveau, dass wir eigentlich mehr Informationen brauchen, wie die Therapien unterschiedlich ansprechen?
Tatsächlich brauchen wir noch ein paar mehr prospektive Daten. Ja, die haben wir ja nicht. Im Moment läuft dann eine Studie, die Verdict-Studie, die uns wahrscheinlich Auskunft darüber geben wird, ja, wie gut diese Parameter wirklich sind. Im Augenblick haben wir es als Kann-Empfehlung mit der histologischen Heilung ja noch relativ sanft formuliert. Wie gesagt, das Outcome ist besser, wenn wir das Ziel erreichen, aber wir würden nicht bei jedem Patienten fordern, dass dieses Therapieziel im Sinne eines Treat-to-Target-Konzeptes unbedingt erreicht werden muss. Das ist immer eine Summenentscheidung, ja, dass man sich Patient, Klinik, Vorgeschichte, vor Therapien und so weiter anschaut und dann überlegt, wie hoch ist das Risiko für den Patienten, wenn wir die Therapie eskalieren und wie hoch ist sie, wenn wir sie nicht eskalieren? Und am Ende des Tages ist es auch eine Entscheidung, die wir gemeinsam mit dem Patienten natürlich treffen müssen. Mhm. Aber das sind die Dinge, die wir diskutieren sollten.
Ja, aber man könnte schon zusammenfassen, dass die histologische Heilung im Moment schon eine prognostische Relevanz hat. Da gibt es schon Daten zu. Und dass man eben aber die Konsequenz der histologischen Heilung auf Therapie, Eskalation, Deeskalation und so weiter, dass man da irgendwie noch ein bisschen Daten sammeln muss, dass es da noch keinen klaren Algorithmen gibt.
So kann man das gut zusammenfassen. Klarer prognostischer Marker und individuelle Entscheidung darüber, gilt übrigens auch für die Mucosa-Heilung, ja, individuelle Entscheidung darüber, ob man Therapien eskaliert, wenn man das Ziel noch nicht erreicht hat. Aber gerade auch bei Therapie-Deeskalation, auch darüber diskutieren wir ja regelmäßig mit den Patienten, spielt das natürlich eine Rolle. Und wir würden uns natürlich bei einem Patienten, der eine komplette endoskopische und histologische Heilung hat, mit einer therapeutischen Deeskalation viel leichter tun, als einfach bei einem Patienten oder Patientin, wo das eben noch nicht erreicht ist, das Ziel.
Jetzt hast du gerade schon erwähnt, wie wichtig eigentlich die Darmsonographie als zweiter Stützpfeiler der Therapiebegleitung ist. Auch da gibt es für die Darmsonographie eine deutlich klarere Empfehlung. Das soll man machen bei der Erstdiagnostik. Vielleicht kannst du noch mal in 2 Worten zusammenfassen, welche Zusatzinformationen gerade die Darmsonographie dir denn liefert. Und da auch gleich die Anschlussfrage, kann dann das dann jeder in deinem Team zum Beispiel die Darmsonographie so einsetzen, dass sie dann wirklich auch einen diagnostischen Mehrwert bringt?
Ja, spannende Frage. Also ich glaube, wir haben da so einen kleinen Paradigmenwechsel, was überhaupt die Colitis ulcerosa und die Art der Entzündung angeht. Ich glaube, wir haben alle noch im Studium gelernt, die Colitis ulcerosa ist eine mukosale Entzündung. Mittlerweile wissen wir, dass das nicht so ist. Und da hat die Darmsonographie mit zu beigetragen, weil wir in der Darmsonographie sehen, dass also nicht nur die Mucosa, sondern eben auch die Submucosa bei mittelschweren und schweren Verläufen eigentlich immer mit beteiligt ist. Und da gibt es Zellinfiltrate und da gibt es Fibrosierungen, die da auftreten und so weiter. Und diesen Paradigmenwechsel, den kann man natürlich auch in Diagnostik umsetzen, weil all diese Veränderungen, die wir da eben auch histopathologisch sehen, die sehen wir auch in der Darmsonographie. Und bei allen Patienten, wo wir also eine dicke Darmwand haben, also vor allem eine dicke Submucosa eben, das ist so das klassische Merkmal, kann man das natürlich ideal als Verlaufsparameter einsetzen, weil das ein hochresponsives Element ist. Ja, wir sehen gerade bei den schweren Kolitiden ein Ansprechen und eine Veränderung in der Darmschleimhaut schon nach 24 bis 48 Stunden. Und das können wir diagnostisch und dann am Ende eben auch therapeutisch nutzen und sollten das nutzen. Und das ist gar nicht schwer, das zu machen. Natürlich gibt es ein paar Standards, die zu beachten sind. Ja, tatsächlich, bei uns im Team kann das jeder, der CED behandelt. Das gehört, glaube ich, auch mittlerweile zum Standard dazu. Ist in Deutschland auch schon relativ verbreitet, aber nicht bei allen verbreitet. Ich glaube, da arbeiten wir noch, müssen da noch ein bisschen kräftiger dran arbeiten, dass das eben auch standardisiert eben überall durchgeführt wird. Aber es ist ein sehr einfacher, sehr patientenorientierte Diagnostik, die uns sehr, sehr schnell Auskunft darüber gibt, ob wir mit der Therapie richtig liegen oder nicht.
Gibt es da für Patienten auch so ein bisschen so ein Positivfeedback? Also die Darmsonographie ist nicht invasiv. Man ist ja sehr in der Kommunikation mit dem Patienten bei so einer Untersuchung. dass man da so ein als positives Feedback durch die Untersuchung alleine auch hat beim Patienten?
Ist das absolut. So eine Idee? Patienten lieben das Verfahren und wenn ich es mal nicht mache, dann fragen die immer schon, warum machen wir denn heute keinen Darmultraschall? Ich möchte gerne wissen, wie der aussieht und die erkennen das auch. Spätestens am zweiten, dritten Mal können die selber, die gucken auf den Monitor, ich brauche gar nichts zu sagen, dann sehen die schon, ob das besser geworden ist oder nicht. Mhm. Und es gibt gute Daten, die zeigen, dass auch die Adhärenz an Therapien durch eben so eine Interaktion, die dadurch ja entsteht, deutlich verbessert wird.
Ich springe mal gleich zum nächsten Thema, Stichwort Darmkrebsprävention. Da gibt es ja schon lange eine risikostratifizierte Überwachungsstrategie, die die Leitlinie empfiehlt. Ich habe das ein bisschen aufgeweicht, die Empfehlung. Also bisher gab es so diesen Zeitpunkt der Überwachung Beginn ab 8 Jahren. Das hat jetzt die neue Leitlinie ein bisschen aufgeweicht. Sie spricht jetzt von 6 bis 8 Jahren. Nach Krankheitsbeginn soll die Überwachungsstrategie beginnen, risikoadaptiert. Warum habt ihr das aufgeweicht? Oder erweitert, muss man ja eigentlich sagen.
Ja, erweitert eigentlich. Ja, also es gibt da tatsächlich eine holländische Studie, die zeigt, dass 20% der kolorektalen Neoplasien eben schon vor 8 Jahren auftreten, also schon zwischen 6 bis 8 Jahren. Und das ist der Grund, warum wir das Alter so ein bisschen nach vorne geschoben haben. Ansonsten haben wir so an der Risikostratifizierung eigentlich nichts Wesentliches geändert. Das Einzige, was wir mit dazugenommen haben, sind die Proktitiden, weil wir wissen, dass die Proktitis ulcerosa, die hat eigentlich kein erhöhtes kolorektales Karzinomrisiko, aber wir haben in etwa 50% der Fälle im Laufe der Erkrankung einen Phänotypwechsel, den wir häufig klinisch gar nicht mitbekommen. Und da haben wir gesagt, dann sollte man zumindest alle 5 Jahre gucken, ist da in der Zeit irgendwie ein Risiko entstanden, was wir auch monitoren sollten. Und da war uns einfach die Empfehlung, 10 Jahre warten, einfach zu lang. Aber ansonsten haben wir weiter einen Fokus auf die Hochrisikopatienten gelegt. Und das ist, glaube ich, das, wo wir in der klinischen Praxis darauf achten sollten. Wir sollten gucken, welche Patienten haben wirklich ein hohes Risiko. PSC-Patienten, Patienten, die eine Stenose haben oder hatten oder schon mal eine intraepitheliale Neoplasie oder Patienten mit kolorektalen Karzinomen in der Verwandtschaft oder hoher Krankheitsaktivität. Das sind nach wie vor die Patienten, auf die wir einen Fokus haben sollten. Und da sollten wir uns richtig Mühe geben mit der Überwachungskoloskopie. Die 6 bis 8 Jahre, die gelten erstmal für jeden. Und nach den 6, 8 Jahren Krankheitsdauer sollten wir evaluieren, in welcher Risikogruppe sich der Patient befindet. Und dann eben das Überwachungsscreening eben nach 6 bis 8 Jahren eben starten. Und dann gucken wir anhand eben der Risikokriterien, wie hoch ist das Risiko, ist das Hochrisikogruppe, Niedrigrisikogruppe und so weiter und stratifizieren dann entsprechend.
Ja, also danke für die Klarstellung. Trotzdem nochmal, wenn ich das Zeitfenster jetzt auf 6 bis 8 Jahre verschiebe, Beginn der Prävention nach Krankheitsbeginn sozusagen, dann ist ja auch da, wie entscheidest du denn da? Welchem Patienten würdest du nach 6 Jahren die erste Überwachung anbieten? Bei wem würdest du 8 Jahre warten? Ist das nicht auch übersetzbar mit dem Risikoprofil, was der individuelle Patient dann hat, oder?
Das ist ein guter Kommentar oder gute Frage. Ich tatsächlich würde es nach 6 Jahren grundsätzlich einmal machen, aber natürlich, je höher das Risiko ist, desto eher den Zeitraum nach vorne schieben, ja.
Gut, dann würde ich mal zur Therapie weiterspringen. Da kann man wahrscheinlich mehrere Podcasts hintereinander machen. Da wäre ich aber dann wahrscheinlich auch nicht der richtige Ansprechpartner, weil ich mich mit der ganz granulären Therapie der CD natürlich auch nicht so gut auskenne. Was ich aber auch schon offensichtlich fand oder was mir sehr stark aufgefallen ist, die erste Empfehlung, die ihr schreibt, Kortikosteroide sollen zur Remissionserhaltung nicht eingesetzt werden. Das ist ja jetzt eigentlich nichts Neues, aber ihr betont das wirklich nochmal und schreibt das auch an den Anfang der Leitlinie rein. Da die Rückfrage, wird denn immer noch zu viel Cortison eingesetzt, trotz dieser Therapie, dieses Therapiewandels in den letzten 10 Jahren? Und woran liegt das, dass ihr diese Empfehlung nochmal so nach vorne stellt?
Ja, es liegt genau an der Tatsache, dass sich eben eigentlich gar nichts geändert hat in Bezug auf die Steroidgabe und dass Steroide nach wie vor als erstes Medikament immer wieder reflexartig eben gezogen werden, wenn Patienten einen akuten Schub haben und dass die Patienten dann häufig eben auf den Steroiden sitzen bleiben, weil sie eben steroidabhängig sind, weil sie merken, dass wenn sie eine bestimmte Schwellendosis unterschreiten, dass sie dann wieder Symptome kriegen. Und dass wir das so reinschreiben müssen, das hat, glaube ich, mit der Versorgungssituation in Deutschland zu tun. Jeder weiß, dass Steroide schädlich sind. Das lernen wir alle im Studium. Es hängt aber auch damit zusammen, dass viele CD-Patienten außer ihrem Hausarzt, Internisten, Allgemeinmediziner, häufig gar keine Gastroenterologen sehen oder vielleicht nur einmal bei der Diagnosestellung und dann dauerhaft eben von denen weiter behandelt werden. Dann hat jeder Hausarzt eben 1, 2 Patienten, die er behandelt. Und natürlich nicht so tief in der Materie drin stecken kann, dass er eben weiß, dass es viele moderne andere Medikamente gibt, die man da geben sollte. Und dann bleiben die immer repetitiv immer auf dem gleichen Medikament. Das ist Versorgungssituation Deutschland, glaube ich. Das ist uns ganz, ganz, ganz wichtig. Wir kennen die Nebenwirkungen seit 60, 70 Jahren. Seit es Corticosteroide gibt, wissen wir um deren Nebenwirkungen und wissen, dass wir es als Kurzzeittherapie durchaus weiter einsetzen können, aber eben nicht als Dauertherapie. Es wirkt übrigens auch gar nicht in der Erhaltungstherapie. Mhm. Das ist das eine, und das andere sind natürlich die Nebenwirkungen, die akkumulieren.
Absolut. Würdest du dann so weit gehen, dass du sagst, jeder Patient mit Colitis ulcerosa müsste zumindest einmal pro Jahr oder alle zwei Jahre einen Gastroenterologen sehen, um die Therapie zu optimieren, einzustellen, zu initiieren?
Das würde ich sagen, ja. Ich glaube schon, dass die Zusammenarbeit mit Hausärzten wichtig ist und dass die auch die Hausärzte und Allgemeinmediziner auch im Versorgungskonzept eine wichtige Rolle spielen. Das haben wir uns sehr betont in der Leitlinie. Aber irgendjemand muss den fachlichen Hut aufhaben, und das kann eigentlich nur der Gastroenterologe, die Gastroenterologin sein, die sich mit der Erkrankung eben auskennt und dann eben auch die Intervalle vorgibt und sagt, ich möchte den Patienten in einem Jahr wiedersehen. Und in der Zwischenzeit kann natürlich der und sollte hausärztliche Medizin da involviert sein. Aber Hut aufhaben sollten die Gastroenterologinnen.
Ja. Ich denke, wenn man sich die ja nicht Therapiealgorithmen, sondern das Nebeneinander der vielen Therapieoptionen in der Leitlinie anguckt, dann macht das schon plausibel, dass man sich mit den verschiedenen Substanzklassen wirklich gut auskennen können muss, um eine vernünftige Entscheidung, eine individuelle, personalisierte eine Therapieentscheidung zu empfehlen.
Letztendlich ist es sogar so, dass, glaube ich, selbst in dem Bereich des Fachbereichs Gastroenterologie ist eben auch die CED-Spezialisten natürlich gibt, und die sind mehr und mehr gefragt eben bei tatsächlich bei diesem Wirrwarr an verschiedenen Therapiemöglichkeiten. Und ich glaube auch, dass die Entwicklung dahin gehen wird, dass wir da Spezialisten in diesen Bereichen eben haben, die dann eben auch gezielt gefragt werden.
Ich würde gleich nochmal kurz auf das Thema zurückkommen. Mich würde interessieren, bei den ganzen Substanzklassen, die es jetzt gibt, hat man ein Gefühl oder weiß man, wie viele Patienten tatsächlich mit einer einmaligen Cortisongabe sozusagen therapiert werden können und dann ist gut, oder wie viel wirklich diese neuen Substanzklassen brauchen? Kann man das abschätzen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da unterscheiden sich Morbus Crohn, Colitis ulcerosa ganz wesentlich. Beim Morbus Crohn ist das ein sehr hoher Prozentsatz, wahrscheinlich 60-70% der Patienten, mindestens, wahrscheinlich sogar mehr, ganz genau wissen wir es nicht. Bei der Colitis ulcerosa ist es genau andersrum. Also das mit der Basistherapie, mit einer Mesalazintherapie, die optimiert ist und vielleicht topischen Steroidgaben oder kurzfristigen Steroidgaben auch eingeschlossen, können wir, glaube ich, 70% der Patienten gut und ausreichend langfristig therapieren. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Deswegen ist es gut, dass du das ansprichst. Biologika benötigen da gar nicht so viele. Und wir haben auch bei der Colitis ulcerosa ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, diese Sorge, dass sich Darmwandvernarbungen und so weiter eben einstellen, das trifft auf den Crohn auf jeden Fall zu, sehr früh. Ja, da überlegen wir sogar, ob wir nicht direkt von Beginn an eben Biologika jetzt geben. Wir haben bei der Colitis ulcerosa ein bisschen mehr Zeit und können durchaus erstmal die sogenannte konventionelle Therapie optimieren. Und damit kriegen wir die meisten Patienten eigentlich gut in den Griff.
Also würde ich jetzt mal sagen, Take-Home-Message bei der Colitis ulcerosa: Biologika und andere Substanzklassen, neue Substanzklassen benötigen vielleicht nicht die Mehrheit, aber definitiv auch keine Randgruppe. Also es ist schon auch für einen hohen Prozentsatz dann eine relevante Therapieoption, die man mit bedenken muss. Was wir wissen, die Colitis ulcerosa nimmt zu. Wir haben viele neue Medikamente. Wissen wir denn auch, ob sich die Verläufe verändern? Also sehen wir heute mehr schwere Fälle als früher? Oder haben wir heute eher höhere Therapieziele? Wollen wir den Patienten auch eben mehr ermöglichen, als einfach die Frequenz der Durchfälle zum Beispiel zu reduzieren?
Ja, wichtige Frage. Also wo wir ganz gute epidemiologische Daten haben, ist zum Beispiel Frequenz von Operationen, wenn man das als Surrogatparameter eben für genau die Frage nimmt, die du da formulierst. Und da sehen wir schon, dass wir also in dem Zeitalter, wo wir mehr Biologika eben einsetzen und verbesserte Therapien haben, eben auch weniger Patienten haben, die eine Proktokolektomie eben bedürfen. Also von daher sehen wir schon eine Verbesserung eben auch durch diese Therapie. Zum anderen sehen wir tatsächlich eben auch längere, schwerere, chronifiziertere Verläufe. Und ich glaube auch, dass wir einfach Patienten früher suboptimal behandelt haben und auch eben Patienten, die so chronisch aktive Verläufe hatten, eben vermehrt eben mit Steroiden repetitiv immer mit den gleichen Medikamenten oder nicht wirksamen Medikamenten auch behandelt haben und sich Patienten da eben auch sehr durchs Leben gequält haben. Ich glaube, die Lebensqualität ist besser geworden unter den Therapien.
Du hast gesagt, weniger Kolektomien, auch weniger Hospitalisation. Kann man das auch sagen, dass mehr ambulant möglich ist für die Patienten?
Eindeutig. Ja. Mhm. Colitis ist immer noch eine Erkrankung, wenn sie akut ist, die, glaube ich, eine gute, klare Indikation auch für einen stationären Aufenthalt ist. Also eine akute, schwere Colitis gehört nach wie vor stationär behandelt, weil eben die Komplikationsraten so hoch sind und weil der Wechsel in Verschlechterung und dann toxisches Megakolon, Perforation und so weiter eben doch immer noch erheblich ist. Aber insgesamt sehen wir deutlich weniger Hospitalisierung. Mhm. Beim Crohn sowieso und bei Colitis auch, ja. Mhm.
Jetzt ist in der neuen Leitlinie an zusätzlichen Therapieoptionen, glaube ich, zuletzt die spezifischen IL-23-Antikörper hinzugekommen und die S1P-Modulatoren. Verändert das jetzt die Therapiesequenzen grundsätzlich oder ist das einfach nur jetzt ein erweitertes Spektrum an Optionen, die du Patienten individuell zur Verfügung hast?
Ja, also wir haben in der Leitlinie ganz bewusst darauf verzichtet, eine klare Priorisierung von Medikamenten zu geben. Wird uns häufig vorgeworfen, ja, weil viele, die Leitlinie lesen, hätten natürlich gern Kochrezepte und möchten wissen, was nehme ich als erstes, zweites, drittens, wenn das Steroid nicht mehr hilft. Den Gefallen können wir leider den Kollegen, Kolleginnen nicht machen, weil uns dafür einfach die Evidenz fehlt. Und so ist es so ein bisschen auch mit den neuen Medikamenten. Also es erweitert erstmal das Spektrum, was für uns gut ist als Behandler, weil wir eben schon sehen, dass Patienten eben, die refraktär auf einen Mode of Action sind, dann häufig auf andere neue Therapeutika dann häufig eben doch noch gut ansprechen. Leider fehlen uns nach wie vor prädiktive Marker, die sagen, hier habe ich einen Patienten, der braucht jetzt einen IL-23-Antikörper und das ist der Patientin, die unbedingt auch einen S1P-Rezeptormodulator eben besser anspricht. Die gibt's leider nicht. CED-Therapie und Colitis-Therapie ist hoch individualisiert und wir sind froh, dass wir dieses breite Spektrum haben, weil wir da eben wechseln können und eben auch Therapie individuell adjustieren können. Aber es gibt keine globalisierten, allgemeingültigen Algorithmen.
Aber vielleicht versuchen wir uns doch mal für die jungen Kolleginnen und Kollegen dem Kochrezept zu nähern. Wenn du selbst, jetzt fangen wir mal mit der steroidabhängigen Colitis ulcerosa an, wenn du einen Patienten hast mit einer steroidabhängigen Colitis ulcerosa, okay, du hast jetzt den Algorithmus nicht, aber welche Fragen stellst du dir denn, um dann auf den richtigen Weg zu kommen? Könntest du so 4, 5 Fragen formulieren, wenn du vor dem Patienten stehst, um dich einer bestimmten Therapieoption zu nähern? Wie gehst du da intellektuell ran?
Ja. Absolut, da gibt's natürlich Kriterien, an denen wir uns orientieren, um die richtige Therapie zu finden. Und natürlich habe ich auch individuelle Priorisierungslisten. Und die individuellen Fragen sind erstmal, wie lange besteht die Erkrankung schon? Wie alt ist der Patient? Wie lange hat er die Erkrankung? Mit welcher Aktivität hat er die Erkrankung? Ist das eine mehr milde Aktivität oder hat er eine ausgeprägte Aktivität? Und bei einer eher milden Aktivität und einem steroidabhängigen Verlauf würde ich mich zum Beispiel für ein Medikament entscheiden, wie Anti-Integrin-Antikörper, wie das Vedolizumab, was bei vielen dieser Patienten eben eine extrem gute Wirkung auch zeigt. Je höher die Aktivität ist, desto mehr würde ich mich für ein Medikament entscheiden, was vielleicht ein bisschen rascher wirkt und von dem wir wissen, dass wir schwere Verläufe damit gut behandeln können, zum Beispiel dann mit Infliximab. Also das sind so Kriterien, mit denen ich starten würde. Dann würde ich natürlich schauen, auch auf das Geschlecht schauen und auf das Alter. Sind das vielleicht Patientinnen, die im gebärfähigen Alter sind und die sich einen Schwangerschaftswunsch haben für die nächsten Jahre? Dann würde ich das natürlich in die Überlegung mit einbeziehen und da vielleicht auf einige Substanzgruppen, bei denen man das eben, die man in der Situation nicht anwenden sollte, zum Beispiel die JAK-Inhibitoren, eher verzichten. Vedolizumab, TNF-Antikörper und auch die IL-23-Antikörper können wir da relativ problemlos einsetzen. S1P-Rezeptormodulatoren da in der Situation nicht. Oder habe ich einen Patienten, Patientin vor mir sitzen, die eben extraintestinale Manifestationen haben. Auch das ist ein wichtiges Entscheidungskriterium. Liegen da axiale oder periphere Spondylarthropathien parallel vor? Auch das wird mich natürlich leiten in der Therapie, um eben personalisiert zu behandeln.
In einer steroidrefraktären Situation, da ist ja so ein bisschen, du hast eben gesagt, man hat bei der Colitis Zeit, aber bei der steroidrefraktären Erkrankung geht es ja dann doch eher ums akute Feuerlöschen vielleicht. Würdest du da grundsätzlich anders rangehen als bei einer steroidabhängigen Erkrankung?
Grundsätzlich ja. Also wenn ich eine hochaktive Colitis ulcerosa habe, würde ich die, wie gesagt, stationär aufnehmen. Ich würde denen eine Thromboseprophylaxe geben. Das ist auch ganz wichtig. Haben wir auch erstmalig klar betont, dass die, auch wenn es im ambulanten Setting gemacht wird, die Patienten eigentlich mindestens 3 Wochen eine Thromboseprophylaxe benötigen. im stationären Verlauf sowieso. Und wenn die richtig akut schwer erkrankt sind, dann würde ich entweder eben Infliximab oder ein Cyclosporin als Calcineurin-Inhibitor eben geben. Mhm. Viel diskutiert werden da auch die JAK-Inhibitoren, also zum Beispiel das Upadacitinib. Aber da ist die Datenlage noch zu dünn, sodass wir das bewusst in der Empfehlung aus dieser schweren Situation rausgenommen haben, weil wir, wie du schon sagst, eigentlich nur einen Schuss frei haben und da eben dann auch richtig liegen wollen und natürlich dann das Medikament wählen sollten, was die höchste und beste Evidenz hat.
Jetzt hört sich das für mich so ein bisschen so an, dass ich sage, je hochakute Erkrankung, je akuter, desto enger wird eigentlich die Therapieoption, desto schneller kann ich entscheiden und je weniger akut, desto mehr Zeit kann ich mir dann auch lassen und dieses ganze Therapiespektrum nochmal so ein bisschen in Ruhe überdenken und analysieren und vielleicht auch besprechen. Ist das so ein bisschen so eine Take-Home-Message, die man geben könnte?
Ja, so ein bisschen ist das so. Also bei den akut schweren, da haben wir eigentlich nur zwei Optionen, die wir da nutzen sollten und bei den weniger schweren Fällen haben wir mehr Möglichkeiten, gemeinsam mit dem Patienten eben auch zu entscheiden, was man macht. Aber ganz wichtig, auch hier nochmal das Thema, was wir am Anfang besprochen haben, da muss man sich, glaube ich, mit dem Patienten ein definiertes Ziel setzen und sagen, wir probieren jetzt was Neues aus, schauen mal nach 3 Monaten, wie sieht das Kalprotektin, wie sieht der Darmultraschall aus oder eben auch die Endoskopie. Und wenn sich da so gar nichts gebessert hat und auch klinisch nichts gebessert hat, dann muss man eben wechseln. Subjektive, objektive Parameter, definiertes Therapieziel und dann überlegen, wie ändern wir die Therapie? Wechseln wir dann auf was anderes oder nicht? Und das ist, glaube ich, auch in der Vergangenheit eher anders gemacht worden. Und da ist man, glaube ich, viel zu lange auf nicht wirksamen Therapien rumgekaut. Das sollten wir nicht länger tun. Das ist eben der Vorteil der vielen Optionen, die wir jetzt haben, ja.
Ja. Ja, klingt aber für mich jetzt auch irgendwie sehr rational, weil es eben den Druck auch so ein bisschen rausnimmt, dass man durchaus eine Option wählen kann und im Wechsel, also eben dann nach 3 Monaten sagst du, ist so ein guter Zeitpunkt, nochmal sich zusammenzusetzen, auch mit dem Patienten und dann gegebenenfalls bei Nichtänderung über einen Wechsel zu entscheiden.
Genau.
Ich würde gern einmal noch auf so einen Punkt, hattest du gerade schon angesprochen, es gibt gute Medikamente, die man in der Schwangerschaft ansetzen können. Eine eurer Empfehlungen, auf die ihr nochmal besonders abgehoben habt, war, akute Krankheitsschübe während der Schwangerschaft sollten ohne Verzögerung therapiert werden. Sind denn schwangere Patientinnen unterversorgt im Moment aus Angst vor Komplikationen, Konsequenzen?
Ich glaube so, dass die Tendenz besteht immer noch, dass man Sorge hat, in der Schwangerschaft medikamentös irgendwas anzuwenden und aus dieser Sorge heraus eben Untertherapien eben oder fehlende wirksame Therapien durchgeführt werden. Ich glaube, dass diese Sorge eben besteht und mittlerweile haben wir, glaube ich, gute Daten und eben auch sehr klare Empfehlungen, dass genau das eben nicht passieren sollte. Die Patientinnen sollten auf gar keinen Fall Therapien stoppen. Das sehen wir immer wieder, dass die auch die Empfehlung kriegen, wenn sie zu ihrem Arzt gehen, auch zum Gastroenterologen zum Teil, dass eben Medikamente abgesetzt werden sollen. Das sollten wir nicht machen. Das Schlimmste, was in der Schwangerschaft passieren kann, ist eben die nicht behandelte Erkrankung und der akute Schub. Das führt zu den meisten Problemen.
Wissen denn die Gynäkologen und Gynäkologinnen das?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich müssen wir da kommunikativ noch stärker werden. Also ich glaube, in erster Linie ist es unsere Aufgabe, das mit den Patientinnen zu besprechen, dass wenn eine Schwangerschaft eintritt, dass eben eine sofortige Vorstellung erfolgen sollte oder wenn sich die Erkrankung in der Schwangerschaft eben verschlechtert, dass sie sich dann sofort vorstellen sollen. Also das ist schon eine besondere Situation, die ein engmaschiges Monitoring erfordert und natürlich Zusammenarbeit mit Gynäkologen auch. Mhm. Ich habe da manchmal Zweifel, ob die Gynäkologen das so genau wissen.
Mhm. Sind die mit in der Leitlinie? Habt ihr die beteiligt, die Gynäkologen?
Nee, die haben wir nicht beteiligt. Ja, das ist gute Anregung.
Könnte man mal machen, zumindest für die Arbeitsgruppe, genau. Damit die das zumindest weiter verbreiten und auch mal mit.
Ja,
genau,
das ist ein gutes
Thema, vielleicht der erste Schritt.
Mhm.
Genau. Ja, die Zeit ist natürlich schon wieder rum. Ich hätte noch ein paar andere Themen, aber ich glaube, das Wichtigste haben wir zusammengefasst, beziehungsweise dass die vielleicht den ersten Schwung an wichtigen Empfehlungen weitermachen kann man immer. Wir hatten gesprochen darüber, dass es doch noch Versorgungsprobleme gibt. Wir hatten es in der Schwangerschaft, wir hatten es eben auch bei dem Cortison-Overuse, den du nochmal beschrieben hast. Personalisierte Medizin steht im Vordergrund. Vielleicht so die letzte Frage, braucht es bei einer so komplexen und letztendlich ja auch teuren Therapielage nicht zusätzliche Strukturen und wie könnten die aussehen? Was würdest du da der DGVS, den Gastroenterologen, in die Zukunft mit auf den Weg geben?
Ja, also ich würde mir wünschen, dass vor allem die komplexen Fälle eben auch mit entsprechender Expertise interdisziplinär besprochen werden. Und da gehören viele zu. Da gehören die Chirurgen immer zu. Ja, auch das Kapitel haben wir deutlich erweitert. Partielle Resektionen da auch mit reingenommen und so weiter. Aber da gehören auch viele andere mit dazu. Und das sind Ernährungsberaterinnen, Ökotrophologinnen, Ökotrophologen zum Beispiel. Mhm. Also es sollte eigentlich ein multidisziplinäres Team sein, was diese Patienten behandelt. Und das ist auch so ein bisschen das Credo unserer Leitlinie, dass wir sagen, es geht einmal um personalisierte Behandlung, aber es geht eben auch darum, um interdisziplinär eben gemeinsam zu schauen, was können wir für die Patienten am besten machen. Es geht nicht nur darum, den letzten und neuen Antikörper, der eben gerade zugelassen wurde, optimiert einzusetzen, sondern es geht vor allem auch darum zu sehen, was ist für den Patienten, Patientin tatsächlich am besten, wie können die von komplementären Therapieansätzen, von Psychotherapien, achtsamkeitsbasierten Therapien und so weiter profitieren. Also ein ganzheitlicher Ansatz, den man natürlich auch nur als Team leisten kann. Und das erhoffen wir uns ein bisschen von der Leitlinie, dass also in diese Richtung mehr gedacht wird und diese Richtung Strukturen natürlich auch entwickelt werden. Also ich glaube, wir sollten das, was in vielen Zentren ohnehin schon gemacht wird, nämlich dass komplexe Patienten irgendwie im Board eben auch besprochen werden, das sollten wir mehr und mehr umsetzen und standardisieren in der Versorgung.
Und implementieren. Ja, lieber Thorsten, das war super spannend. Vielen Dank. Ich finde, wir haben auch doch viel besprochen und viel formuliert, was man vielleicht in den Alltag mitnehmen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke und hoffe, Sie sehen das genauso. Thorsten, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, was du gerne noch ansprechen möchtest?
Ich glaube, wir haben die wesentlichen Dinge angesprochen. Es gibt noch ganz viel zu sagen. Das ist ja eine riesig große Leitlinie natürlich. Wir haben uns ja so ein paar Dinge rausgepickt.
Total, ich habe hier noch irgendwie so Sachen wie Eisenmangelanämie und, aber das besprechen wir heute nicht mehr, aber das heißt dann to be continued, würde ich sagen. Ganz herzlichen Dank, Thorsten, es hat super Spaß gemacht und an alle Hörerinnen und Hörer, sonnige Restwoche und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.